Bau dein Business.
Bau dein Business mit Philipp Westermeier. Präsentiert von GoDaddy.
Herzlich willkommen zur 5. Folge des Bau dein Business Podcast, den GoDaddy hier unterstützt und sozusagen erfunden hat. Ich darf ihn moderieren. Und zu Gast ist eine Dame, die aus Braunschweig kommt, in Stuttgart angefangen hat zu gründen und jetzt in Berlin lebt und auch so wirklich den Berliner Flair hier reinbringt. Hi, Anni Klaus.
Hi, Philipp.
Du machst The Female Company, nicht alleine, sondern zusammen mit Sinja, die nicht hier ist, die in Berlin geblieben ist. Und was macht The Female Company da in Berlin?
Female Company hat sich zum Ziel gesetzt, dass wir sämtliche immer noch tabuisierten Bereiche des weiblichen Körpers enttabuisieren. Und dazu gehört unter anderem die Periode. Das heißt, was wir machen, sind Bioperiodenprodukte, die wir direkt im Abo zur Frau nach Hause schicken.
Was ist ein Bioperiodenprodukt?
Es gibt ganz unterschiedliche. Das heißt, bei uns gibt es Bio-Tampons, Bio-Binden, Bio-Slip-Einlagen, die Menstruationstasse und mittlerweile auch Bio-Wochenbettprodukte, also alles, was du nach der Geburt brauchst. Und der Unterschied zu den herkömmlichen Produkten ist, dass du auch weißt, was drinsteckt. Bedeutet, sie bestehen aus Bio-Baumwolle und sind ohne Chemikalien und Pestizide angebaut.
Und das ist sozusagen sonst nicht so, also bei allen anderen Produkten, die man so bei DM wahrscheinlich bekommt oder sonst wo, Edeka, Aldi, whatever, da ist es nicht so.
Genau, also das Besondere oder das Krasse eigentlich an dem Markt ist, dass null Deklarationspflichten bestehen. Das heißt, du musst auf der Verpackung nicht angeben, aus was deine Produkte bestehen. Und das, obwohl wir ja etwas absorbierende Körperstellen da unten rum haben und die Monat für Monat nutzen, bedeutet, die meisten Produkte sind entweder aus klassischer Baumwolle hergestellt oder aus synthetischen Fasern. Und da wir nicht wollen, dass am Ende ein Produkt bei rauskommt, beziehungsweise wir ein Produkt verkaufen, hinter dem wir nicht stehen können oder wo wir nicht sagen können, hey, das steckt da drin, haben wir uns für Biobaumwolle entschieden.
Und war dann die Geschichte eher, dass man sozusagen die Frau schützen möchte vor diesen artifiziellen Einflüssen oder Berührungspunkten? Oder dass man eher so dachte, wir wollen die Umwelt schützen, weil dann ist das irgendwie organisch und besser abbaubar und so?
Genau, eigentlich ist es beides. Also der erste Gedanke gerade mit der Biobaumwolle ist, sie ist auch hypoallergen und so weiter, dass du an die sensitiven Hautstellen halt wirklich nur reines Zeug lässt. Und das zweite ist, dass wir mittlerweile zum Beispiel keine Plastikfolie mehr um die Tampons haben. Das heißt, sie sind in Papier verpackt und in der Form schützen wir dann im Endeffekt auch die Umwelt.
Und wie viel kostet das mehr als die normalen Produkte?
Du bist knapp bei dem doppelten Preis wie so ein Standardprodukt.
Und das ist bei einem, normalerweise, wenn man jetzt, also ich kenne das ja nur als Mann nicht so genau, ja. Wenn man jetzt losgeht als Frau und sich da so ein Tampons kauft, dann wie viel kauft man dann? Was zahlt man dann dafür ungefähr?
Du bist ungefähr bei so 2 Euro für 16 Stück, die halten dir knapp eine Periode. Und bei uns ist es ungefähr der doppelte Preis und im Online-Shop bieten wir aber auch größere Verpackungen an. Das heißt, du kaufst dir eigentlich direkt für knapp 3 Monate deine Produkte ein und wir liefern dir dann den Nachschub.
Und sind Menschen in der Masse da sehr preissensibel? Man könnte ja auch sagen, jetzt wahrscheinlich viele Hörer so denken, oh ja, 2 Euro, whatever. Ja. Aber es ist ja wahrscheinlich nicht so, ne?
Tatsächlich doch, weil du als Frau, das ist so ein typisches Low-Involvement-Product eigentlich. Du denkst nie drüber nach, wie viele benutzt du und auch nicht, wie viel kostet das eigentlich, sondern das ist so ein typisches, ach, ich packe jetzt mal in den Warenkorb, weil ich brauche es Produkt. Und deswegen sind wir von der Preissensitivität da super aufgestellt. Also da wird nicht viel drüber nachgedacht. Das größere Problem, was du im Endeffekt bei unserem Businessmodell hast, weil wir größere Packungen anbieten und das auch noch im Abo, dass die Frau manchmal nicht so richtig weiß, hey, wie viele verbrauche ich eigentlich? Und dann musst du eher so ein Thema Matching Supply and Demand irgendwie hinkriegen, damit das gut läuft. Aber sind wir dran.
Und verkauft ihr jetzt eher direkt oder eher durch den Handel? Oder was ist so prozentual?
Genau, also wir waren bisher so ungefähr 40-60, also 60 online, 40 im Handel aufgestellt und haben jetzt aktiv entschieden, dass wir aus dem Handel rausgehen. Mhm. Das heißt, wir sind jetzt 100% online und stellen uns da mehr oder weniger Omnichannel auf, also mit Amazon noch dazu und so weiter und so fort.
Was gibt es denn noch für Channels? Also online, Amazon ist ja auch so eine Art online. Und was noch?
Also Omnichannel online meine ich in dem Sinne, also nur online. Das heißt, wir sprechen gerade noch mit Amorelie und so verschiedenen Shops, einfach windeln.de für unsere Wochenbettprodukte.
Und warum das? Also warum geht das im Handel raus?
Weil wir gemerkt haben, wir sind ja gerade 2 Jahre alt. Und wir haben gemerkt, dass uns das einfach unglaublich viel Komplexität reingebracht hat. Wir hatten am Anfang mit 8 Leuten haben wir gelauncht im DM und auch bei Budni und hatten ungefähr so 80% der Zeit des ganzen Jahres 2019 eigentlich nur darauf verbracht, diesen Launch hinzubekommen. Und dann dachten wir, cool, 2020 wird das Jahr des Online-Shops, weil wir glauben an das Online-Modell. Es ist super stark, es ist ein Abo-Modell, die Periode kommt jeden Monat, du willst dich eh nicht damit beschäftigen, bist super loyal, also es macht einfach total Sinn. Dann haben wir ja einfach gedacht, 2020, ja, jetzt geht's los. Und dann kamen unsere Retailer und meinten, ja, nee, hier verdoppeln und was ist denn eigentlich mit Marketing und Mediabudget? Und dann haben wir gemerkt, okay, entweder holen wir uns jetzt nochmal 5 bis 10 Leute ins Haus, die nur offline machen und setzen auch noch ordentliches Budget drauf. Oder wir fokussieren uns nochmal die nächsten 2 Jährchen und versuchen nochmal alles aus dem Online-Thema rauszuholen, was wir können.
Und wie groß ist die Firma jetzt aktuell? Also wie viel Umsatz macht ihr? Hattet 2019 habt ihr da gemacht? Oder wie plant ihr für dieses Jahr?
Wir planen dieses Jahr zu verdoppeln, sind jetzt bei knapp 35.000 Kundinnen und sind mittlerweile 25 Leute.
Und ihr habt dann jetzt 2 Jahre seid ihr unterwegs und habt immer noch einen Investor an Bord genommen, ne?
Ja, genau. Wir sind 2,5 Jahre alt und haben nach so 1,25 Jahren bootstrapped, haben wir den ersten VC reingeholt, Buddha BPI. Und läuft auch richtig cool. Und dann jetzt haben wir mitten in Corona im, wann war es, Mai, die 2. Runde gemacht.
Mit wem?
Mit Acton.
Auch wieder Buddha.
Buddha auch wieder, hat erneut investiert.
Acton, aber Acton ist auch so Ex-Buddha und so, ne?
Acton ist kind of Ex-Buddha, aber sie trennen sich nach außen sehr. Doch definitiv Acton, Buddha, IBB und ACM ist noch drin. Das ist so ein italienisches Private Equity.
Und wie viele Geld ist dann insgesamt ist schon in die Firma reingeflossen?
Mehrere Millionen.
Mehrere Millionen.
So ähnlich wie unser Umsatz sozusagen, ja.
Okay. Aha. Und wie kam es dazu? Gibt es jetzt irgendwie diese berühmte Gründungsgeschichte oder dachtet ihr einfach, das ist ein super Business, das fangen wir jetzt an, wir sind Frauen, das glaubt man uns und hast du mal Bock drauf? Oder hast du irgendwo gedacht, Mensch, was führe ich mir jetzt hier jeden Tag ein, das ist doch total scheiße oder wie war es?
Genau, also wir sind beide in Indien unterwegs gewesen, also natürlich war irgendwie der Gründerspirit da, ne? Also wir wollten gerne was gründen, waren dann aber nach dem Auslandssemester gemeinsam in Indien unterwegs und haben super viel Sozialarbeit gemacht, mit super vielen Leuten gesprochen und ein Thema, also es gibt unterschiedliche kulturelle Themen, die in Indien ziemlich interessant sind, sei das das fehlende Klopapier oder whatever, also Dinge, die dich einfach so ein bisschen nachhaltig beeindrucken, aber ein Thema war halt super krass, nämlich dass voll viele Frauen während ihrer Periode dort nicht in heilige Städte dürfen, Kinder können nicht zur Schule und so weiter und so fort und dann sind wir eigentlich auf das große Tabu-Periode sozusagen gestoßen in Indien. Kam nach Deutschland zurück, haben gemerkt, hier ist das überhaupt nicht anders. Moderne Frauen verstecken immer noch so den Tampon in der Faust auf dem Gang aufs Klo. Und die Grundidee war so ein bisschen so, hey, wir wollen dieses weirde Feeling und dieses widerliche Tabu rund um das Thema, was so natürlich ist für uns Frauen eigentlich, unbedingt ändern. Also das war so die Grundidee. Und dann haben wir angefangen, über die ganzen Inhaltsstoffe, über die Produktion und so weiter zu recherchieren und haben gemerkt, das ist echt krass. Also wir wollen ein Produkt, was wir komplett ethisch vertreten können eigentlich. Und in Naturkosmetik und so ist es einfach schon gang und gäbe, dass du auf die Inhaltsstoffe achtest. Warum nicht auch bei Hygieneprodukten?
Wer sind eigentlich eure Wettbewerber bei der ganzen Sache?
Ja, momentan, also wir gehen langsam aus dem Periodensegment raus. Also wir haben mit Tampons angefangen, haben jetzt quasi bis Ende dieses Jahres dann wirklich sozusagen das ganze Periodenportfolio bei uns. Und solange wir noch auf das Thema Periode fokussiert sind, sind es natürlich noch die Klassiker Johnson mit OB und Always und so weiter.
Mhm. Ja. Was kommt als nächstes? Weil du sagst, solange das klingt ja nach, jetzt kommen neue Produkte.
Ja.
Was kommt da? Was
soll ja nicht langweilig werden hier. Wir haben uns ja vorgenommen, sämtliche Tabus rund um den weiblichen Körper auszuradieren eigentlich. Das Thema Geburt haben wir uns ja jetzt schon vorgenommen, so mit diesen Wochenbettprodukten, die wir gelauncht haben. Und das nächste Thema wird ein Female Health Topic, also wirklich Intimbereich und Dinge, über die man überhaupt gar nicht spricht.
Was ist denn das zum Beispiel?
Das könnte zum Beispiel irgendwas mit Geschlechtskrankheiten zu tun haben.
Ah, okay. Ja. Okay. Ist das eigentlich nur für Frauen dieses Problem? Ich meine, wenn ich jetzt so über Männer nachdenke, wir haben ja auch so Sachen, über die man nicht spricht.
Total.
Aber es wäre natürlich nicht passend für The Female Company.
Nee, also wir bleiben schon bei The Female Company. Auch wenn ich Bock auf Enttabuisierung im Männerbereich hätte, fände ich total spannend. Aber ich glaube, wir haben da schon eine Aufgabe uns gesetzt und eine große Mission. Von daher reicht es erstmal mit dem Bereich.
Und ich meine, es geht halt aber immer um Abo-Modelle.
Genau, also wir haben in Corona jetzt nochmal das Geschäftsmodell ein bisschen geändert. Also wir haben so ein bisschen gemerkt, Churn ging hoch, finanzielle Unsicherheit und so weiter und so fort. Und dann haben wir nochmal den Einmalkauf parallel zum Abo angeboten im Shop. Und der bleibt jetzt auch wahrscheinlich erstmal voraussichtlich. Und trotzdem bist du noch so bei so einem 60-40-Ratio. Also 60% schließen noch ein Abo ab, 40% kaufen lieber einmalig.
Und ihr wieder. Pusht ihr die irgendwie Richtung Abo oder sowas?
Klar. Also wir sind logischerweise, weil es jetzt erst vor ein paar Monaten integriert wurde, jetzt noch so ein bisschen in den Prozess zu lernen, wann ist der richtige Zeitpunkt, sie zu konvertieren und so weiter.
Aber ist Abo günstiger vor allem?
Das Abo ist günstiger, klar. Ein Euro, also da.
Und wie kann man das kündigen? Ist das problematisch?
Nö. Jederzeit, weil du halt so einen individuellen Zyklus hast, dass du eine relativ flexible Pausierungsfunktion und eine super flexible Kündigung hast.
Also ein bisschen so wie jetzt bei Netflix und DAZN und sowas?
Ungefähr, genau.
Mhm. Ja. Okay. Und was hat der Handel gesagt, dass ihr meintet, wir machen das nicht mehr?
Ich glaube, das war dann so ein beidseitiges Thema, weil es hieß ja so nach dem Motto, hey, wir müssen die Verkäufe nochmal verdoppeln, hier Marketingbudget, was ist euer Plan? Und dann meinten wir eigentlich, ja, nee, also das war eigentlich nicht der Plan. Und dann haben wir quasi beidseitig entschieden, ja, okay, dann ist...
Aber das heißt, ihr fehlt denen nicht?
Ja, natürlich, hoffentlich fehlen wir denen. Letztendlich schreiben wir uns jetzt nicht regelmäßig Briefe und weinen noch eine Runde. Also,
aber die haben halt nicht versucht, euch irgendwie zu halten. Das heißt, wenn man immer so hart pokert. Ich meine, Handel ist ja scheinbar auch ein sehr, sehr hartes Business, mit viel um Konditionen gestritten wird. Und wenn man dann am Ende wirklich sagt, okay, dann machen wir es halt nicht, dann kommt auch nichts mehr. Dann sagen die, okay, dann halt tschüss.
Ja. Also ich glaube nicht, dass sie dir als Marke jetzt ewig hinterherrennen, es sei denn, du bist 5 bis 10 Jahre alt und hast so eine krasse Position auf dem Markt, wo sie weinend dir hinterher trauen.
Wie macht denn die Marke groß? Also kommen wir zum Thema. Was ist die Website? Wahrscheinlich, habe ich schon gesehen, Instagram seid ihr gar nicht so klein, fast 100.000 Follower bei Instagram. Ja. Was habt ihr noch für also macht ihr Fernsehen?
Nee, TikTok.
Okay.
150.000 Follower bei TikTok. Wir machen jetzt das.
Was macht ihr denn? Was machen dann die Videos?
Die Videos klären junge Girls zwischen 12 und 18 auf über Periode, Sexualität und Frausein.
Macht das eine von euch selber, oder?
Wir haben eine Praktikantin, die 23 ist und die total abgeht.
Okay. Was noch? Also TikTok, was noch?
Genau, TikTok, klar, die klassischen Paid-Kanäle natürlich alle, also Performance-Marketing, Search. Grundsätzlich, wo, glaube ich, unser Steckenpferd liegt, ist, wir sind super gut in sehr viralen Guerilla-Kampagnen. Mhm. Das ist so unser Steckenpferd, mit dem wir dann auch wiederum unglaublich günstigen CAC erzielen.
Was habt ihr da schon so gemacht?
Gab zwei sehr große. Die erste war das Tamponbook, Jahr 2019. Bist du ein bisschen abgeholt über die Tamponsteuer?
Nein.
Aha. also kurzum, Kaviar, Trüffel und Co. wurden mit 7% besteuert, also dem reduzierten Mehrwertsteuersatz, aber Tampons und alle Periodenprodukte mit 19. Uncool, weil das einfach nicht so gehört. Und das Thema haben wir uns quasi vorgenommen, Jahr 2019. Und haben gemeinsam mit unserer Agentur in Bücher Tampons verpackt. Und Bücher sind auch mit dem reduzierten Mehrwertsteuersatz ausgezeichnet.
Okay, I get it.
Deswegen 7% auf Tampons sozusagen. Das Ding ist komplett eingeschlagen. Also international, Guardian, Guatemala waren wir auch.
Wer hatte die Idee?
Scholz & Friends mit uns. Genau, wir haben es mit Scholz & Friends Berlin zusammen gemacht. Mhm. Und so kreieren wir quasi unglaublich viel Reichweite, aber auch gleichzeitig Commerce, weil das Tamponbuch wurde logischerweise in etlicher Auflage verkauft.
Und wie viele Tausend denn?
Wir sind bei am Ende 20.000 Büchern gewesen und dann haben wir es eingestellt.
Und dann war das ein Buch, man machte das auf und dann waren da Tampons drin.
Genau, also das Buch hatte 48 Seiten, super viel Erklärung, warum alles unfair ist und was eigentlich die Periode überhaupt ist und ne, Aufklärung. Mhm. Und hinten drin war so ein Kasten, wo du dann 15 Tampons drin hast. Genau, also das sind schon so diese Gold-Ideas, wie man sie so ein bisschen nennt. Und das haben wir auch nochmal gemacht mit One Girl, One Cup, einer sehr provokativen Guerilla-Kampagne, die zum größten Shitstorm in the Female Company History geführt hat. Und da ging es darum, dass wir quasi über das Einführen und die Benutzung der Menstruationstasse aufgeklärt haben. In einem Video, das wirklich die Einführung der Menstruationstasse und auch die Benutzung zeigt. Und das Ganze haben wir nicht auf Instagram ausgespielt, weil natürlich nicht. Wäre zensiert geworden und sind dann stattdessen auf Pornhub gegangen.
Aha. Und wer hat das gemacht?
Das haben wir auch gemeinsam mit Scholz gemacht.
Aber welche Person hat das gemacht?
Eine total coole feministische Pornodarstellerin haben wir dafür gebucht.
Aha. Und wie viele Leute haben es dann bei Pornhub angeschaut?
Bei Pornhub waren wir, glaube ich, bei knapp 500.000 Views. Und auch bei, also bei Insta hatten wir quasi das Teaser-Video, das ist auch so auf 500.000 gegangen.
Okay, und dann merkt man dann den Impact, also auf die Verkäufe und so?
Brutal, also wir hatten, und das ist mir immer wichtig, so, ne, viele sagen, ja, schöne kreative Arbeit, tolle Awareness-Kampagne, ist es aber nicht, sondern was wir immer eigentlich dran connecten ist irgendein Produkt, das heißt in dem Fall gab es quasi eine Limited Edition der Menstruationstasse auch in dem Stil und mit der Pornodarstellerin sozusagen drauf. Das heißt, wir kombinieren einfach immer so eine reichweitenstarke PR-Aktion eigentlich mit einem Sale und das ist halt unglaublich. Wir hatten bei One Girl One Cup tatsächlich den größtmöglichen Website-Traffic, den wir je hatten. So, also das war gut.
Kann man bei Pornhub eigentlich suchen? Ich bin noch nie drauf gewesen.
Tatsächlich. Ganz sicher nicht.
Ja. Okay, muss ich mir das mal angucken.
Total. Also es war auf jeden Fall witzig, weil sämtliche Mitarbeiter bei uns in der Firma plötzlich auf Pornhub rumgehangen haben und du dachtest so, okay.
Okay. Und wie groß glaubst du, kann man das hinbekommen? Also was habt ihr da jetzt vor? Ich meine, am Ende ist es E-Commerce.
Ja.
Oder ihr würdet wahrscheinlich sagen, ihr seid kein Händler logischerweise, sondern lasst die auch selber herstellen, die Sachen. Oder
genau. Was,
also,
ja.
Kauft ihr das zu oder produziert ihr selber?
Wir haben eine Co-Partnerschaft, also eine Co-Produktion, wo wir halt super viel mitbestimmen über Inhaltsstoffe, über Verpackungen und so. Also ist sehr cool. Also jetzt nicht klassisch zugekauft.
Mhm. Ja. Okay. Und aber dann am Ende, also wie groß kann man das Ganze, also habt ihr eine richtige Produktion auch, muss man sich vorstellen?
Ja, in Österreich mittlerweile, ja.
Und was glaubst du, also was ist so die Vision? Das macht man da jetzt irgendwie dann eine 100 Millionen Umsatzfirma draus oder?
Ja, mindestens. wir haben große Visionen in dem Sinne, dass ich glaube, der Periodenmarkt ein super geiler Einstieg in das Ganze ist. Ne? Also du erreichst irgendwie 50% der Weltbevölkerung, mal platt gesagt, mit einem Produkt, was sie jeden Monat brauchen.
Aber aktuell macht ihr vor allen Dingen Deutschland?
Aktuell ist es Dach und ein bisschen Europa, aber nicht aktiv. Und von daher, der Markt ist riesig, aber die Warenkörbe sind klein.
Wobei 27 Euro, 14 Euro und sowas sogar sagt, das ist ja nicht so klein.
Ja, ich hätte den Podcast, glaube ich, der vor mir ist mit den, wie heißen sie, die Camper Boys gehört mit 360 Warenkorb und dachte, ich bin neidisch. Also ja, er ist nicht mega klein, aber er ist schon jetzt nicht groß.
Aber man muss ja auch nicht auf der ersten Bestellung profitabel sein.
Richtig, sind wir zwar, aber nichtsdestotrotz. Und trotzdem haben wir den Plan, dass einfach noch, die Mama-Box ist jetzt beim Preis von 69,90 beispielsweise, also das ist das Wochenbettpaket, was wir haben. Also wir planen einfach rund um die Periode an sämtlichen Touchpoints in a woman's life, also sozusagen um den Zyklus herum einer Frau, noch viele Produkte dazuzunehmen. Und dann ist das einfach ein extrem großer Markt.
Mhm. Ja. Und dann, das ist dann auch für dich so wahrscheinlich die Mission. Also du bist ja auch, also ich habe das Gefühl, man hat das Thema schon mal gehört, aber ihr beiden seid noch nicht so mega outgoing, wie man sich das vielleicht sogar vorstellen würde bei dem Thema. Und ich meine, ich stelle mir die Einhorn-Jungs, kennt jetzt irgendwie
klar.
Business Deutschland jeder, mit den Kondomen. Ist das auch für euch so ein bisschen Inspiration, dass man sagt, so müsste man eigentlich auftreten, man muss mit dem Thema so aktiv oder so krass rausgehen, wie die beiden das machen?
Ja, also wir sehen uns schon nochmal ein bisschen anders. Also ich glaube, das Periodenthema, wir sind super laut. Ne? Also wir sind auch als Gründerin mega präsent in unseren Social-Kanälen. Wir machen viel über Personalisierung.
Wie machst du selber bei Insta?
Ich selber habe keinen Insta-Account im Sinne von keinen, der groß ist. Mhm. Aber wir sind halt als unsere Person sozusagen, wir haben alles über unsere Gründungsgeschichte aufgebaut. Du konntest uns immer
alles verfolgen. Alles
über einen Firmenaccount, ja. Mhm. Wir sind beim Thema Periode laut und krass und auch sehr rot, was bisher das eigentlich nicht gab.
Rot heißt?
Rote Farbe.
Wegen Blutrot?
Ja,
oder?
Durftest du nicht machen. Also der erste Designer oder die ersten 10 Designer, mit denen ich gesprochen habe damals, die waren direkt so weiß.
Mhm.
Und ich so, nee, ey, wir brauchen ein rotes Branding, ganz klare Sache. Aber ich glaube, bei der Periode ist es halt ein gutes, so ein Zwischending. Wir haben auch ein bisschen Marktforschung zu dem Thema gemacht und du brauchst halt schon noch eine gewisse Ästhetik und so. Ich mag die Einhorn-Jungs mega, aber es sind irgendwie zwei Männer, die jetzt irgendwie Periodenprodukte ja auch noch nebenbei machen.
Ach, wusste ich gar nicht, machen sie?
Die machen es, ja, sind tatsächlich eine unserer Konkurrenten sozusagen. Und und ist halt so ein bisschen so eine Berliner Bubble. Also Female Company versucht so ein bisschen die ganze Frauenwelt abzuholen, auch die Standardfrau aus Buxtehude, weil wir so ein bisschen auf ästhetisches Design, es gibt so kleine Boobs-Zeichnungen auf den Verpackungen und so, also es ist irgendwie noch sehr ästhetisch. Aber nichtsdestotrotz, wir bauen es trotzdem sehr stark über uns als Personen auf.
Und hast du das Gefühl, ihr habt jetzt sozusagen den Mainstream schon erreicht? Weil ich hätte gesagt, bei all dem Ärger, der man im Handel hat, ne? Das ist ja nicht nur ein Umsatzkanal, das ist ja auch ein Marketingkanal. Wenn ihr da im Regal seid über Jahre, dann es gibt Produkte, die kenne ich wahrscheinlich eher aus dem Regal, weil ich sie da mal sehe und manchmal auch kaufe, aber vor allen Dingen dran vorbeigehe.
Ja.
Generell. Und das abzuschalten, damit schaltet ihr auch Werbeplätze quasi aktiv ab. Ist das nicht dann doch ein bisschen kurzsichtig?
Absolut schaltest du einen Werbeplatz ab. Es war auch tatsächlich am Anfang eher so als ein Acquisition-Kanal gedacht. Für uns hat das nicht so gut funktioniert. Und ich rede halt mit mehreren Startups und Gründern in unserer Stage, die das Problem haben, dass, wenn sie gut im Handel sind, sie meistens nicht gut in Online sind. Es sei denn, du bist 5 Jahre alt, hast ein mega geiles Team und kannst es irgendwie so zweigleisig aufsetzen und das ist totally fine. Genau, aber ich glaube, eine Sache jetzt in den ersten Jahren mit Fokus richtig gut machen, ist so ein bisschen unser Aim und ich glaube, das ist eine gute Entscheidung, ja.
Aber es gibt ja auch so, also ich meine, fast jedes, warte schon mal Höhle der Löwen?
Nee.
Aber ich kam jetzt drauf, weil ich meine, ganz viele Höhle der Löwen Firmen sind ja auch in dem Bereich tätig, Handel oder sozusagen FMCG-Produkte, das hat ihr auch am Ende.
Ja.
Und da sieht es immer so super leicht aus mit dem Handel. Also dann kommt der Herr Dümmel und keine Ahnung, oder die Judith Williams und dann geht's in den Handel so ungefähr. Warum ist es bei euch so ein Riesenthema? Also ich meine, warum kann man den Handel nicht nebenher managen?
Also vielleicht muss man ein bisschen differenzieren. Ich war vorher im Food-Bereich in 2 Startups und mit denen bin ich auch, habe ich die ganze DM-Reise sozusagen mit von vorne begleitet. Und wir hatten gar keinen Stress, das nebenbei irgendwie zu managen. So. Mhm. Also wir haben eigentlich nichts gemacht, außer ein bisschen Brand-Marketing und mal ab und zu sind wir hingefahren und that's it. Im Damenhygienebereich hast du für mega umsatzschwache Produkte mega viel Regalspace eigentlich für ihre Verhältnisse. Das heißt, das Sortiment ist mega drauf bedacht, ja, eigentlich möglichst wenig ihres Regalspaces an irgendwas zu vergeben, wenn man mal so das platt sagt. Das heißt, wir hatten einfach beim Damenhygieneregal ganz andere Ansprüche von Seiten des Händlers, als wir es jetzt beim Foodbereich haben.
Und das war bei allen Händlern gleich?
Das war bei fast allen Händlern gleich. Also mit Butni, da sind wir noch drin. Und das läuft ganz gut, easy going, aber auch da ist dem eben definitiv der Anspruch, dass wir das hochschrauben, dass wir mehr Produkte reinkommen, dass man es ausbaut und so weiter und so fort.
Mhm. Ja. Welche Rolle spielt für euch generell Content? Also wenn man so hört, dass ihr so viral Sachen macht, habt ihr die nächste wahrscheinlich auch schon wieder geplant oder überlegt über die nächste?
Klar.
Was ist die nächste Idee?
Die nächste Idee verrate ich auch noch nicht. Mensch, Philipp, heute ist echt hart mit dir, aber TikTok wird...
Mit dir ist es hart, ich würde es ja gerne wissen.
TikTok ist ein großes Thema, was wir jetzt angehen. Also da eine Viralkampagne, die erste zu landen. Und dann ist nächstes Jahr, weil wir gerade ein bisschen mehr nach Österreich gehen, nochmal Januar eine riesen Österreich-Kampagne geplant, die ein bisschen im Stil des Tampon-Books sein wird.
Und was man, also erzähl mal so ein bisschen, weil Content ja offensichtlich irgendwie der auch Differenzierungsfaktor sein soll und sozusagen der Zündstoff oder nee, sagt man, das Benzin in eurer, ja, Marketingaktivitäten. Was macht ihr noch so?
Also,
Magazin habt ihr, glaube ich, auch?
Genau, Magazin haben wir, vielleicht darüber einzusteigen. Also was wir gemerkt haben oder was wir im Aufbau der Marke gemerkt haben, ist, dass halt ein Thema ein riesengroßes Thema ist, nämlich das Thema Aufklärung rund um die Bereiche, in denen wir eigentlich sind. Also viel mehr Health, Geschlechtskrankheiten, Periode, Geburt. All das sind Themen, über die sprichst du nicht. Und wenn, musst du zum Frauenarzt. So. Das heißt, das ist einfach unglaublich. Beispielsweise in Social, du machst einen Post und fragst, hey Leute, erzählt mal was über euren Ausfluss. Und du hast 300 Kommentare, wo Leute einfach erzählen, so ist mein Ausfluss. Also du merkst, es ist einfach ein krasses Thema, wo du die Community, wo die Community eigentlich nach einem Austausch sucht. Und das haben wir eben mehr oder weniger auf unsere Website gezogen. Also im Vulva Mag ist so eine Art Aufklärungsmagazin, wo du über sämtliche Themenbereiche, für die du meistens sonst zum Arzt oder noch zu deiner Mama gehst, eigentlich Infos bekommst und aufgeklärt wirst, mehr oder weniger.
Auch so forenartig?
Noch nicht. Wir würden es gerne dahinter entwickeln. Momentan ist das Forum der sogenannte Inner Circle. Also das ist eine Gruppe aus den aktivsten Usern bei uns, die sich quasi gegenseitig aufklären. Also so eine Support-Group, hey, ich habe PCOS, hat es schon mal jemand mehr gehabt, was soll ich machen?
Was ist das?
Das ist kompliziert zu erklären. quasi in deiner Gebärmutter. Kurz gesagt, du hast entweder gar nicht deine Periode oder ist mega, mega stark. Also es ist einfach so ein Geschlechtsthema. Und da wird mega viel aufgeklärt. Mit denen co-kreieren wir auch die Produkte. Aber das ist sozusagen die Support Group,
die ich... Und die leben bei euch auf der Webseite?
Die sind momentan in der Facebook-Gruppe. Aha. Also leider auch ein bisschen absterbender Ast.
Das heißt, selbst die Facebook-Gruppen laufen nicht mehr so gut?
Doch, die laufen super noch, aber ich glaube nicht mehr so ewig.
Und die wollt ihr jetzt rüber migrieren in ein eigenes Forum?
Ich würde die super gern rüber migrieren, aber da ist auch wieder so ein Fokusthema. Ich glaube, das wird kommen. Aber es wird noch nicht irgendwie im Jahr 2021 kommen.
Und mailt ihr viel mit den Leuten oder schreibt ihr viele also Mailings, Newsletter, sowas in der Art?
Ja, klar. Also das gehört irgendwie zur Grundstrategie. Aber das Schöne ist, dass sich auch gerade der Customer Service durch diese Facebook-Gruppe mega reduziert, weil du eigentlich Leute hast, die sich gegenseitig ihre Fragen beantworten. So ist ziemlich cool. Mhm. Genau, aber mittlerweile, Stichwort Vulvamec, wir sind bei knapp 40% des Traffics, kommt nur über Blog und nur über SEO, weil du halt Leute hast, die einfach sich fragen, rund um die Periode, rund um vaginale Themen.
Wie viele Redakteure oder Content Manager arbeiten bei euch?
Wir haben eigentlich gar keine richtig feste Content-Managerin. Die eine macht so teilweise mit und wir sourcen das alles aus. Das heißt, unsere Kundinnen schreiben teilweise selbst, müssen aber irgendein Expert in irgendeinem Field sein. Also
so richtige Redakteure habt ihr gar nicht?
Nee.
Aha.
Nee, das machen die Kundinnen quasi selbst. Und wir haben nochmal zwei, also wir haben zwei Frauenärztinnen, die für uns schreiben und eine Hebamme.
Mhm.
Genau.
Okay, einfach gegen Geld.
Ja.
Wie viele Männer arbeiten bei euch?
Wir sind gerade bei 20%.
Das heißt, bei 25 Leuten aktuell sind das dann irgendwie 5 Männer.
Ja.
Und das sind dann wahrscheinlich so Softwareentwickler?
Größtenteils, ja. Und Supply Chain. Und Finance. Der Standard.
Ja. Aber ist ja krass, dass ihr auch selber, baut ihr Maschinen und sowas? Also zur Herstellung?
Bei der Produktion.
Ja. Mm-mm. Das kauft ihr alles zu?
Ja, klar.
Und die Rohstoffe kauft ihr dann wo ein?
Rohstoffe unterschiedlich, größtenteils momentan in der Türkei.
Da kauft man einfach Baumwolle?
Da kauft man Bio-Baumwolle, ja.
Und dann geht es bei euch in die Fabrik und dann wissen die Leute da, wie man daraus dann am Ende Tampon macht?
Ja, voll.
Und das ist wahrscheinlich, ist das ein hochmargiges Produkt eigentlich?
Du hast schon eine gute Marge, du hast halt nur einen relativ geringen Warenkorb, ja.
Also das heißt bei so einem Tampon?
Das ist bei knapp 60%
Marge?
Ja.
Okay. Und das hat dann immer die Investoren überzeugt.
Du bist gerade ein bisschen kritisch.
Nee.
Muss ich dich noch überzeugen hier?
Nee, ich die Investoren. So schlecht einschätzen. Häufig ist ja so, dass ich dann selber auch ein gutes Gefühl für das Produkt entwickeln kann. Hier habe ich einfach gar keine Ahnung.
Das ist super schwierig. Deswegen müssen wir auch bei den Investoren in jedem Pitch, ne? Fundraising ist echt hart. Du musst immer Women's Planning machen, wo du dann Vergleiche ranziehst. Guck mal, früher Beate Uhse und dann kam Amorelie und das sind wir quasi für den Periodenmarkt. Ne? Und dann
ist Amorelie schon auch ein bisschen Inspiration für euch?
Ja, definitiv.
Also Lea und so.
Ja, Lea ist Weltklasse für alle Female Founders dieser Welt wahrscheinlich. Und ich finde aber auch einfach, was sie mit dem Markt gemacht haben, ist super. Ist auch nicht nur Amorelie, sondern auch Eis, aber nichtsdestotrotz. Ja.
Was kann man sich noch so abgucken? Was du denkst, das haben die gut gemacht?
Also ich glaube, sie haben halt mittlerweile, soweit ich weiß, machen sie den größten Teil ihres Umsatzes über den Kalender. Also sie haben quasi wie ein eigenes Produkterlebnis kreiert, was ich so ganz spannend finde. Und grundsätzlich einfach eine riesen Online-Marke gebaut, die super spät beispielsweise in Retail gegangen ist und immer noch online first ist. Mega.
Aber habt ihr eigentlich, solange man eine Frau erreicht, habt ihr da Streuverluste? Also wahrscheinlich junge Frauen, die noch keine Periode haben, logischerweise.
Klar.
Und irgendwann Frauen, die auch keine Periode mehr haben.
Genau, also wo fange ich an? Also die jüngeren Kundinnen sind so ein bisschen tricky, genauso wie die älteren, weil die gehören eigentlich zusammen, weil bis du 19 ungefähr bist, wohnst du in der Regel zu Hause und deine Mutter kauft für dich die Periodenprodukte ein. Das gehört so zum Hausstandard. Das heißt, wir targeten momentan gerade auf TikTok und Co. eigentlich die Jüngeren, haben dann aber ein bisschen Probleme in der Messung, weil die Älteren, also die Mütter dann häufig irgendwie gleich 3 Abos für die 3 Töchter kaufen, aber wir nicht so richtig wissen, von welchem Marketingkanal kommt es eigentlich. Bisschen nervig bei der Periode, nichtsdestotrotz eigentlich super spannend, weil du eine junge Zielgruppe mit einem hochpreisigen Produkt über die Mutter halt gut erreichen kannst. Kernzielgruppe ist aber immer noch eine Klassiker zwischen 25 und 35.
Aber habt ihr keine Sorge, wenn das jetzt gut läuft, dass dann am Ende OB oder irgendein Wettbewerber sagt, ach Mensch, das scheint ja ganz wichtig zu sein, dass jetzt auf einmal alles Bio ist, dann machen wir es jetzt auch Bio, Punkt um, und dann habt ihr keine Differenzierung mehr auf dem Produkt. Und dann ist es ja irgendwie so, dann kann ich jetzt, wenn ich das so Bio haben will, auch weiter oder ein OB kaufen. Ja. Das wäre ja so der Killer eigentlich.
Total. Also es gibt tatsächlich in den USA auch schon Bio-Tampons von OB. Also am Produkt waren sie schon dabei, haben gesehen, dass da ein Megapotenzial besteht. Also das Erste, was wir machen, ist einfach super schnell in der Produktentwicklung sein. Heißt, wir waren die allerersten, die überhaupt ohne Plastikfolie irgendwie gearbeitet haben. Ist zwar nur ein kleines Feature, aber ist ein mega cooles Feature. Jetzt gerade in der Zielgruppe sozusagen. Und das Zweite, worüber wir uns differenzieren, ist einfach die Schnelligkeit in der Produktvielfalt. Also wir sehen uns einfach nicht als Tampon-Company, sondern wollen da breiter sein. Ne? So der Place to be, wenn es um deine Frauengesundheit eigentlich geht.
Und ihr seid jetzt wahrscheinlich dann schon so auf dem Papier, Finanzierungsrunde stelle ich mir vor, so 12 Millionen wert, 15 Millionen wert, sowas?
Geht in die richtige Richtung, ja.
Okay, okay. Ah, also auf jeden Fall irgendwie am Ende D2C, ne? Direct to Consumer.
Total.
Und wie siehst du diesen ganzen D2C? Also ich habe das Gefühl, da war ja auch so eine Welle, haben wir auch viel darüber berichtet.
Ja.
Und dann sind auch viele Sachen nicht so optimal gelaufen. Also
genau.
Matratzen mit Casper, muss man sagen, immer noch eine gute Firma und auch groß, aber jetzt nicht kein Milliardenkonzern mehr. Ich glaube, verschiedene Kofferansätze gab es auch, hat man auch realisiert, naja, ist nicht schlecht, aber es ist auch nicht das Monster-Mega-Business. Und
voll.
Die klassischen Kofferhersteller können es auch ganz gut. So, dann gibt es halt diese ganzen Million-Dollar-Shelf-Club oder so, die auch Abo-Modell hatten. Und dann am Ende wusste gar keiner, wie erfolgreich die waren. Die haben einfach einen mega fetten Exit hinbekommen. Aber
ja,
da weiß man auch nicht, ob der jetzt wirklich berechtigt war oder ob der einfach nur der Käufer einfach dringend das haben wollte.
Ja.
Gibt es da eine D2C-Brand, die dich inspiriert, wo du sagst, Mensch, die haben doch D2C gemacht, die haben doch gezeigt, dass D2C wirklich funktionieren kann?
Voll. Also ich finde Glossier mega, mega spannend. Mhm. Und die fahren ja auch diesen Trust und Community und Brand.
Amerikanische Beauty-Marke.
Genau, amerikanische Beauty-Marke. Auch sehr vielfältig im Portfolio mittlerweile, also auch so ein bisschen Go-To-Place, ne? Nicht nur wegen einem Produkt. Dollar Shave Club ist für mich so, es war schon ein Einzelfall. Also das ist jetzt eine harte These, aber mit nur einem Produkt und einem Abo-Modell und wie gesagt, du weißt ja auch nicht, was richtig hintersteckt, wirklich super erfolgreich zu sein, ist schon krass. Würde ich jetzt bei D2C von der Strategie jetzt nicht unterschreiben und deswegen fahren wir die auch nicht. Glossier ist für mich ein super Beispiel. Kürzlich Hello Buddy wurde ja in Deutschland jetzt verkauft, um auch mal eine Berliner Brand zu nennen, ja, die gerockt hat.
Mega stark im Instagram gewachsen, ne?
Ja. Als Influencer.
Das war ja dieses 60%. Teil von diesem ganzen Fitvia,
genau.
Übernahme, die, wo glaube ich, Henkel.
Henkel, genau.
Es gekauft hat, ich 300 Millionen oder sowas, habe ich gelesen.
Ja.
Ja,
oder war es Unilever? Nee, Henkel oder Unilever?
Eins von beiden.
Ja. Nee, super. Also es gibt gute Beispiele und du merkst, was halt super wichtig ist, ist die Brand und ist das Marketing. Also wie du auch relativ organisch die Kunden reinkaufst und nicht nur über Paid-Kanäle dieses Business hochballerst und dann einen fetten Exit machst, der aber null profitabel in den nächsten Jahren ist.
Mhm. Das heißt, du glaubst am Ende an organisches Community-Wachstum, das dann irgendwie zu Käufern führt.
Genau. Und brauchst du dann irgendwann den Retail? Wahrscheinlich schon. Also ich kann mir gut vorstellen, dass wir auch wieder reingehen. Ne? Also es ist sicherlich für die Kundenakquise am Ende eine super Sache. Deswegen zum Thema D2C kann es nur online funktionieren. Hello Buddy ist das beste Beispiel, dass es funktioniert hat. Muss es nur online funktionieren, muss man individuell
entscheiden. Wie groß war Hello Buddy auf Insta?
Boah, schau mal nach, 150?
Ich hätte jetzt gesagt noch größer, weil...
200,
150? Schauen wir mal kurz nach.
Ja.
Hello Buddy hier, guck mal. Deutschland 380.000.
Ah, fast.
Und dann haben sie noch so Länder-Accounts, ne?
Also genau.
Italien.
Für die unterschiedlichen Länder eigene.
Dann sind sie auch nochmal irgendwie locker bei 250.000, allein in Italien und so.
Ja.
Okay, also das heißt, aber Insta ist ja dicht. Also eigentlich mit Insta kann man ja kaum noch wachsen, oder doch noch?
Auf jeden Fall.
Ja?
Ja. Also ich meine, wir nehmen ja auch TikTok dazu, ne? Also ich glaube, je mehr Social Media Kanäle du richtig gut beherrschst, desto besser. Aber
euer wichtigster Fokuskanal ist jetzt aktuell welcher?
Instagram.
Und danach?
Und danach, TikTok ist mehr oder weniger jetzt so ein Tryout, ne? Also sind noch im Prozess und die Conversion Rate ist noch relativ niedrig. Aber Instagram kombiniert mit gutem Performance Marketing, das ist unser Channel. PR, weiß nicht, ob ich es als wirklich einen Marketing-Akquise-Kanal sehen würde, aber mit den Kampagnen und so, wie wir sie machen, auch auf eine gewisse Art und Weise.
Was war euer größter PR-Stand bislang? Also Guardian hast du schon gesagt.
Ja.
Was noch so?
von Forbes, Guardian, also Guardian dann auch direkt international über sämtliche japanische Presse, also es war alles dabei.
Was uns ja nicht, euch ja nicht so viel hilft, ne? Weil japanische Presse bringt ja gar nichts. Ne?
Nee, das war nur für
also deutsche Presse, war Spiegel, Zeit, also schon mal dabei, die großen Süddeutsche,
klar,
sowas?
Auf jeden Fall.
Haben wir auch schon alle bei euch berichtet?
Ja, definitiv. Ich glaube, das Einzige, was jetzt noch fehlt, das Manager-Magazin.
Das Manager-Magazin? Aber das lesen wahrscheinlich auch...
Nicht unbedingt unsere Kernzielgruppe wahrscheinlich, aber das ist mehr oder weniger, da will ich mal gerne rein.
Ja?
Also liebe Grüße ans Manager-Magazin, ich möchte gerne einen Artikel.
Ab und zu hören ja Manager-Magazin-Redakteure zu, das weiß ich.
Ja, sehr gut.
Okay.
Genau.
Und LinkedIn selber, also als Kanal?
Jetzt, klar, für uns, ich sag mal so, was ich gerade mache, ist so ein bisschen das Personal Branding auf LinkedIn über mich und auch über mein Team. Das starten wir gerade so ein bisschen. Klein. Bin gerade am Anfang und versuche gerade mal überhaupt, okay, welcher Content funktioniert. Und was aber der Hintergrund in der ganzen Sache ist, ist, dass wir als Firma jetzt gerade eigentlich Tech and Data super stark aufbauen bei uns. Und The Female Company ist jetzt nicht unbedingt prädestiniert, die krassesten Techies des Jahrhunderts irgendwie an Land zu ziehen. Deswegen versuchen wir jetzt gerade über LinkedIn so ein bisschen uns auch als Marke zu positionieren, die viel im Tech-and-Data-Bereich macht, sind jetzt irgendwie auch Partner von Women in Data geworden. Also LinkedIn ist für mich so ein bisschen so die Talent-Akquise eigentlich.
Wie stehst du zu diesem ganzen Frauen-Movement? Wenn man sich das so anschaut, gibt es ja mit Lea und mit Verena Pauster und vielen Frauen sehr viele Aktivität, Tijan, glaube ich auch. Ja. Da gibt es ja echt, ist das so, dann sagst du, das ist irgendwie eine Community, die euch wirklich sehr viel hilft. Und das machen ja teilweise mittlerweile auch viele Frauen hauptberuflich sogar.
Ja, voll. Glücklicherweise. Also, wo fange ich an? Die Community Female Founders hilft sich unglaublich gegenseitig, ne? Also jedes Mal, oder wenn wir im
Fall... Eine WhatsApp-Gruppe, wo dann so...
Also nicht so ganz Selbsthilfegruppe. WhatsApp gibt's noch nicht, aber wir treffen uns einfach super regelmäßig, ne? Von Verena Pauster über Franzi Hardenberg hat uns auch beim Fundraising-Prozess mega geholfen und so Sachen helfen dir halt schon mega und ist so ein bisschen so eine Stütze. Das Einzige, was ich noch nicht so geil finde, ist das Resultat und das sind die 15% Gründerinnen, die wir in Deutschland sind. Und deswegen umso wichtiger, dass Leute das Vollzeit machen, weil wir haben immer wieder den Punkt, dass wir auf Events stehen und dann hast du so ein paar wirklich talentierte junge Gründerinnen vor dir und die sagen, ja, boah, nee, ich glaube, ich traue mich das nicht und dann willst du die schütteln.
Aber eigentlich müsstest du bei dir echt viel ankommen. Ich werde bestimmt mal jede Woche, alle 14 Tage gefragt, ob ich eine Gründerin kenne, die Lust hätte, irgendwas zu machen, so irgendwas dann im Sinne von Panel oder irgendwas. Ja. Und dann kennt man immer so die drei, vier Namen und da diese Phalanx müsstest du jetzt auch mal einbrechen, dann kriegst du wahrscheinlich Anfrage ohne Ende.
Ja, wir stehen immer so ein bisschen dazwischen. Ne? Irgendwie, wir sind auch jetzt 2,5 Jahre vom Business alt und wir kriegen super viele Anfragen und ich freue mich mega und ich will auch gerne, ne, dastehen und sagen, hey, Role Model, Leute, tut's. Aber ich habe noch auch irgendwie ein Startup und versuche irgendwie so meine Zeit ganz sinnvoll einzuteilen. Aber nichtsdestotrotz, ja, also kannst du mich gerne weiterempfehlen, Philipp.
Ja, kommt. Aber es ist ja auch wirklich so, ich meine, dieses ganze PR-Thema, die Lea hat es mir mal erzählt, dass die Marketingstrategie bei ihr war auch am Ende sehr viel PR, sehr viel ihre eigene Person. Das hat, weil auch gerade da bei dem Erotik-Themen, die sie da gemacht hat, da ging auch viel anderes nicht. Und also es war dann wirklich so, dass ich dachte, okay, das ist jetzt unser Marketingkanal, ist ganz aktiv PR zu machen. Am Anfang habe ich das mir nicht vorstellen können, dass es funktioniert, weil PR eigentlich nicht so skalierbar ist und dann nicht so stark wirkt. Aber scheinbar hat es da doch geklappt. Und daran glaubst du auch?
Daran glaube ich auch und wir sind auch vom Auftreten halt sehr darauf ausgelegt. Also ich habe es heute nicht an, aber wir gehen eigentlich immer in roten Anzügen auf jede Bühne. Es gibt zig Pressebilder von uns in Red. Also wir sind ja auch zu zweit, das wirkt nochmal super stark, weil wir beide viel mehr Founders sind und so. Darüber ziehen wir schon viel. Klar.
Okay, ich bin total gespannt zu sehen, wie es weiterläuft. Ich meine, das Einhorn, muss man ja sagen, ist ja ein super Business geworden. Ne? Also das ist, ich glaube, die haben die Firma ja mittlerweile sich selbst geschenkt. Also die Firma gehört dann
Mitarbeitern,
aber das Business dahinter ist ja erstmal egal, wem es gehört. Ist wohl so relativ stark und robust, habe ich so mitbekommen. Das heißt, man kann da wohl auch in diesen ungewöhnlichen Themenfeldern sehr, sehr erfolgreiche Businesses bauen.
Gerade da.
Das sieht man ja bei OB auch, aber generell auch jetzt in der neuen Generation.
Total, gerade da. Ne? Also das sind so Themenbereiche, die nicht so gerne angefasst wurden. Jetzt hast du in Female Health oder Femtech ist in den letzten Jahren relativ viel passiert mit den ganzen Zyklus-Tracking-Apps. Die haben aber alle keine Ahnung, wie sie es monetarisieren können. und wir kommen quasi von der anderen Seite. Und ich finde, gerade weil es so tabuisierte Themen sind, macht natürlich das Marketing auch einfach, du hast halt das Potenzial, damit auch richtig zu knallen, und das tun wir.
Es ist dann nicht aber trotzdem so, vielleicht nochmal, als wenn ich mir das vorstelle, ganz viel SEO-Traffic, so Community und so, dass die Leute dann auf eure Seite kommen und dann am Ende den Preis vergleichen. Gerade online ist man so preisvergleichend viel härter gewohnt vielleicht als im Supermarkt. Hm. Und das dann wieder so ein Conversion-Killer. Also ich meine, Community ist das eine und auch SEO-Traffic verstehe ich total. Hm. Aber dann bei der Conversion gehen dann doch auch viele Leute zu Amazon und gucken, was da an OB-Packung kostet?
Ich würde jetzt mal behaupten, dass du gar nicht viel vergleichst, weil du eigentlich null gewohnt bist, deine Tampons oder so online zu kaufen. Das heißt, ich habe noch nie bei Amazon, also als normaler Verbraucher eigentlich, das gesucht. Und da ich ja vorhin, habe ich dir auch erklärt, so, du denkst wirklich nicht über den Preis nach, weil das was ist, was du eh brauchst. So, das heißt, du hast nicht so einen krassen Preisvergleich wie sonst. Bedeutet, wir konvertieren schon super viele von unserem Traffic, arbeiten daran aber auch noch weiter. Also das Problem bei uns oder was auch eine absichtliche Entscheidung war, ist, die Packung größer zu machen, sodass dieser Vergleich einfach auch super schwer fällt. Mhm. Also du hast nicht diesen klassischen 2-Euro-Preis bei uns, sondern der ist höher und die Packung ist viel größer und bist dir gar nicht sicher, ob das jetzt teuer ist oder nicht.
Habt ihr die Webseite in verschiedenen Sprachen?
Momentan in Deutsch und Englisch. Und Englisch ist ein bisschen überholungsbedürftig. Das heißt, das machen wir gerade, zum Beispiel den Blog und so, der ist noch nicht übersetzt und da sind wir gerade dran.
Ich wollte das immer mal jemand fragen, der so ein streuverlustarmes Produkt hat, also zumindest im Kern. Es gibt ja Millionen potenzielle Frauen, die das kaufen können. Macht es nicht vielleicht auch Sinn, in Deutschland sowas auch auf Türkisch zu machen oder so?
Voll spannend. Noch nicht in der Form drüber nachgedacht.
Weil es gibt ja, glaube ich, ganz viele, die dann auch, oder generell wahrscheinlich die meistgesprochene Fremdsprache ist doch in Deutschland mittlerweile, würde ich sagen, neben Englisch Türkisch. Naja. Aber die noch nicht gemacht.
Nö.
Okay.
Gute Insight, finde ich gut.
Aber okay, also ich weiß auch nicht besser. Ich warte mal auf den Podcast-Gast, der mir das vielleicht sagen kann. Und ja, in den letzten Tagen kamen immer Gäste, wo das nicht so genau passte, die halt andere Produkte haben.
Ich mach mal eine Landingpage und dann gebe ich dir die Testergebnisse rüber.
Die Kollegen von GoDaddy werden sich freuen, wenn ihr noch was auf Türkisch baut und dann im Zweifel ja eh auch in andere Länder eines Tages geht. Ne?
Genau, ja.
Ist geplant für das nächste Jahr schon?
Genau, ist geplant, nächstes Jahr ein groß angelegtes Testing zu fahren in der Richtung. Und deswegen auch jetzt gerade die Website auf Englisch fit kriegen. Das wird noch spannend, wo es dann hingeht.
Und Amazon ist aber für euch ein wichtiger Kanal?
Genau. Mittlerweile, ja. Jetzt gerade sind wir wieder gesperrt.
Warum? Achso, wegen?
Amazon sperrt dich halt gelegentlich. Ich weiß nicht, weil sie Lust drauf haben oder so.
Aber wegen der Produkte?
Nee, gar nicht, sondern bei uns ist wieder so ein internes Trara. Also mit sämtlichen Startups, die ich spreche, da wird ständig der Amazon-Account aus irgendeinem Grund gesperrt. Das heißt, da sind wir jetzt wieder dran, den freizukriegen. Aber ja, an sich ist es, baut sich es gerade als ein relativ relevanter Kanal mit auf, ja.
Okay.
Da aber gerade, also viel mehr für die Menstruationstasse beispielsweise oder Wochenbettprodukte als jetzt klassisch Slip-Einlagen oder Binden.
Was kostet die Menstruationstasse?
Genau, bis bei 23 Euro.
Da ist wahrscheinlich die Marge noch besser, ne?
Da ist die Marge super. Ja. Aber die hält ja auch wesentlich länger.
Ja. Da gab es schon andere Startups in dem Bereich. Ich habe das mal erlebt, als ich bei so einer ZDF-Jury sitzen durfte vor vielen Jahren. Da gab es, weißt du, was aus denen geworden ist?
Es existieren immer noch super viele davon und es sind auch viele groß. Also viele tatsächlich auch so ein klassisches Amazon-Thema. Also die sind dann halt nur, gehen nur auf die Cap und verkaufen fast nur über Amazon und das auch sehr erfolgreich. Und so ein paar Brands kommen auch teilweise aus den USA gerade her. Also ist ganz spannend, der Bereich.
Ist das euer zweitwichtigstes Produkt nach dem Tampon?
Nee, gar nicht. Bei uns hat das gar nicht so eine richtige Relevanz. Wir haben es mehr dazu genommen, weil es so ein bisschen so ein Nachhaltigkeitsanspruch mittlerweile ist, dass du das Produkt dabei hast. Aber Tampons sind bei uns immer noch 80% des Umsatzes. Und was kommt
dann? Ach so, okay.
Ja, alles andere ist momentan noch Side-Product. Ja.
Okay, also you heard it here first. Die Dame, die den Tampon hoffähig macht, kann man das sagen? Ja, hoffähig, salonfähig.
Salonfähig.
Startup-fähig. Und vielleicht, ja, die nächste Lea Kramer, die nächste Verena Paus, da brauchst du bald ein Buch. Die Verena schreibt jetzt ein Buch gerade. Oder hat sie eins gerade
fertig? Hat schon rausgebracht.
Hast du schon gelesen?
Noch nicht, ne.
Okay. Na gut, Anni, ich bin gespannt, wie es weiterläuft. Mit der Female Company, da kann man echt alles runter machen. Das ist, ja, ist das nicht ein Problem sogar, das ist nicht irgendwie der Female Company, ist das nicht ein sehr breiter Name?
Super. Ja, alle anderen heißen Joni, Mai Lola oder so. Ne, da kannst du ja gar nichts machen. Und bei uns ist es halt schon cool. Du hast halt wie eine Dachmarke eigentlich als erstes gebaut. Ja, tatsächlich ein Kumpel von mir. Witz des Jahrhunderts.
The Female Company.
Ja.
Okay, okay, okay. Danke fürs Kommen.
Danke dir, Philipp.
Ciao, ciao.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.